Ja, ihr Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich. Die Lesung von Wolfgang Tarrach war eine wahre Herausforderung. Unzählige Namen, die kein Mensch kennt. Und ihr seid begeistert? Ja, ne? Wer die Bibel kennt, der weiß, es gibt ja ganz unterschiedliche Texte, die uns unterschiedlich betreffen und berühren. Es gibt Psalmen zum Beispiel. Der Herr ist mein Hirte. Ja, das berührt uns, das trägt uns. Es gibt Texte, die geprägt haben, eine Gesellschaft, der barmherzige Samariter oder andere Geschichten. Es gibt Geschichten, die man gerne in der Kinder- und Jugendarbeit erzählt, von Abraham, von Mose, von David, von Jesus. Geschichten, die man spannend erzählen kann. Es gibt anspruchsvolle theologische Lektüre wie den Römerbrief für alle, die sich dafür interessieren. Also es gibt richtig viel Kostbares in der Bibel. Aber es gibt auch Texte, mit denen können wir eigentlich heute nichts mehr anfangen. Zum Beispiel über weite Strecken das dritte Buch Mose mit unzähligen Gesetzesvorschriften, die für uns nicht mehr gelten, für Opfer und dann wie die Priester ausgesehen haben und so weiter. Das sind Dinge, die sind mühsam, die sind beschwerlich und sie haben mit unserem Glauben nur sehr begrenzt etwas zu tun. Und dazu gehören Geschlechtsregister. Ja, Wolfgang Tarrach hat ein Geschlechtsregister vorgelesen. Wir haben einige davon in der Bibel. Man muss sagen, für die Autoren der damaligen Zeit waren das wichtige Texte, weil es war schon wichtig für die Juden zu sehen, wer kommt woher, was ist so der Stammbaum. Und es gibt auch einen Stammbaum, den Stammbaum Jesu aus Matthäus 1, den finde ich auch geistlich wirklich nahrhaft. Aber in der Regel sind doch solche Stammbäume, ja, was bedeuten die uns? Ja, diese Männer, das sind, glaube ich, alles Männer. Nee, Entschuldigung, ich habe gar nicht genau zugehört. Doch, natürlich. Nein, Männer und Frauen, auf jeden Fall sind die alle komplett unbekannt. Wir verbinden mit ihnen nichts. Warum dieser Text heute in diesem Gottesdienst? Wolfgang Tarrach hat den Predigtext bewusst ausgelassen. Es gibt mitten in diesem langweiligen, schwerfälligen Geschlechtsregister eine Perle, ein Gebet, zwei Verse von einem Mann, den wir auch nicht kennen, aber dieses Gebet hat es in sich. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es ist das Gebet des Jabes. Werde ich gleich vorlesen und auch ein paar Dinge dazu sagen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, 20 Jahre vielleicht, Wolfgang, es gab mal so einen riesen Hype um dieses Gebet, ne? Kannst du dich erinnern? 20 Jahre wird das her sein, da wurde dieses Gebet in der christlichen Szene neu entdeckt, es gab Bücher darüber, das Gebet des Jabes für Frauen, für Jugendliche, für Männer, es gab Kleingruppenmaterial, ja, das war schon eine richtige Neuentdeckung, weil es ein Text ist, der einfach sonst in Vergessenheit gerät, mitten in so einem langweiligen Geschlechtsregister. Genau. Und da ich letzte Woche an Rogate über das Gebet des Mose gepredigt habe, möchte ich heute über das Gebet des Jabes sprechen. Und wir hören diese beiden Verse, die jetzt also noch fehlen, mit der Präsentation. Das Gebet des Jabes, 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Jabes hatte größeres Ansehen als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihn Jabes genannt und gesagt, ich habe ihn mit Kummer geboren. Jabes rief zum Gott Israels und sagte, segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner starken Hand, dass kein Übel mich bekümmere. Gott ließ das eintreffen, worum er gebeten hatte. Wie schon gesagt, wir wissen nichts über Jabes, bis auf das, was wir hier lesen können. Wir wissen aber aus diesem Text, dass über seine Biografie ist ambivalent. Einerseits steht ein dickes Plus vor der Klammer. Ne? Wir lesen gleich zu Beginn, er hatte größeres Ansehen als seine Brüder. Wir Menschen mögen es, angesehen zu sein. Dazu sage ich später noch was. Ansehen, größeres Ansehen, warum? Weil er gut aussah, weil er Erfolg hatte, weil er stark war, wir wissen es nicht. Aber er war ein angesehener Mann. Ein Plus vor seiner Klammer. Wir erfahren aber auch, seinen Namen und sein Name heißt Jabes. Und in der Bibel ist es so, dass die Namen wirklich eine Bedeutung haben. Man gab nicht einfach nur einen Namen, weil der Name schick war und schön war, sondern in dem Namen war Identität. Ja? Zum Beispiel Adam. Es geht nicht darum, dass dieser erste Mensch wirklich Adam hieß, sondern Adam bedeutet einfach der Mensch. Es geht um die Geschichte des Menschen in der Schöpfungserzählung. Oder Mose. Mose heißt aus dem Wasser gezogen. Das hat etwas mit seiner Geschichte zu tun, mit seiner Identität. Und unser Herr Jesus Christus, Jesus heißt Jeschua, heißt Jahwe rettet. Also mit den Namen wird wirklich Identität beschrieben. Und die Mutter gibt ihm den Namen Jabes, weil Jabes bedeutet, ich habe ihn mit Kummer geboren. Das ist nun nicht gerade eine charmante Aussage über den Start von Jabes. Auch hier wissen wir überhaupt nicht, was war eigentlich das Problem. Hatte die Mutter irgendwelchen Kummer? Oder war es eine schwere Geburt? Oder war Jabes selber sogar der Grund für den Kummer? War er nicht gewollt? War er eigentlich nicht geplant? Und naja, er kam halt irgendwie noch so dazu. Auf jeden Fall ist in diesem Namen schon ein Minus vor der Klammer. Ich habe ihn mit Kummer geboren. Kummer steht am Anfang seiner Biografie. Seine Mutter hatte Kummer mit ihm. So sehr, dass er ihr diesen Namen, dass sie ihm diesen Namen gibt. Wie ist das mit dir? Hast du auch das Gefühl, dass über deinem Leben, vor deiner Klammer ein Minus steht? Ist ja manchmal so, ne, dass wir durch unsere Herkunftsfamilien Lasten mit uns herumtragen. Gesundheitliche Dispositionen oder Charaktereigenschaften, die uns einfach plagen. Ja, wir haben von unserem Vater oder von der Mutter Jähzorn geerbt und kommen immer wieder an unsere Grenzen. Probleme mit Sucht und mit Depression, Konflikte in der Familie, die wir bis heute nicht lösen können, ja. Auch Menschen haben heute manchmal das Gefühl, auch vor meiner Klammer steht ein Minus. Auch ich bin belastet. Ich bin belastet in diese Welt gegangen und ich lebe mit einer Belastung in dieser Welt. Ich hoffe nicht, dass du dich darin erkennst. Aber vielleicht doch hier und da. Aber Jabes ergibt sich nicht in sein Schicksal, sondern er geht in ein kurzes Gebet, das es in sich hat. Drei Dinge, drei entscheidende Anliegen möchte ich hier kurz entfalten. Erstens, segne mich. Segen, das ist etwas, womit wir etwas anfangen können. Wir wünschen Menschen Gottes Segen zum Geburtstag, wir beten um Segen für Menschen. Menschen kommen zu mir in die Seelsorge mit der Bitte, Thorsten, segne mich. Ich spreche an jedem Gottesdienst den sogenannten aaronitischen Segen, der ja auch in der Bibel steht. Also Segen ist uns wichtig. Insofern ist das eine Bitte, die wir verstehen können. Segne mich. Wie ist das bei dir? Könntest du sagen, dass du ein gesegneter Mensch bist? Liegt auf deinem Leben Segen? Auf deinen Kindern und Enkeln? Und woran macht man das eigentlich fest, dass man gesegnet ist? Dass man gesund ist und erfolgreich, dass man stark ist und Erfolg hat und dass alles glatt läuft? Sind Krisen ein Zeichen für mangelnden Segen? Fühlst du dich gesegnet? Bist du gesegnet? Ja, was ist denn Segen eigentlich überhaupt? Wenn wir uns diesen aaronitischen Segen anschauen, den ich immer spreche, dann fällt etwas auf. Da wird eine Formulierung zweimal gebraucht. Ich sage immer, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Zweimal wird von dem Angesicht Gottes gesprochen, das leuchtet über dir, dass Gott dich ansieht. Und darum geht es beim Segen, um das Angesehensein. Wir Menschen, wir wollen angesehen werden. Wir tun auch eine Menge dafür. Ja? Wir versuchen, gut auszusehen. Wir versuchen, was herzumachen. Wir versuchen, uns zu produzieren. Wir geben uns Mühe, dass wir angesehen sind bei unseren Mitmenschen. Dass andere uns wahrnehmen. Dass wir nicht ignoriert werden, sondern dass andere sagen, wow, ja, toller Typ, ist schon super und so. Ja, Ansehen ist uns wichtig. Und bei Segen bedeutet zentral, gesegnet dürfen sich Menschen wissen, wenn sie wissen, dass Gott sie ansieht. Der Zuspruch lautet, Gott lässt sein Angesicht über dir aufgehen und zwar nicht im Sinne von, er guckt, ja, Gott guckt von oben runter, da ist der Thorsten und da ist die Sigrid und so, sondern Gottes Angesicht leuchtet über deinem Leben. Gott sieht dich und er strahlt und er freut sich und er schaut mit Güte und mit Großzügigkeit und mit Liebe auf dein Leben. Wer das weiß, der darf sich als Gesegneter wissen. Und das erbittet Jabez. Jabez hatte ja Ansehen bei den Menschen, aber es hat ihm nicht gereicht. Er hat gesagt, Gott, sieh du mich an, segne mich. Und dann bedeutet Segen nicht, dass alles super läuft. Segen bedeutet nicht, dass man keine Probleme hat, dass man keine Krisen kennt, dass man nicht durch tiefe Täler gehen muss. Aber Segen bedeutet, dass ich da drin dennoch gehalten bin, getragen bin, begleitet werde, dass Gott mich im Blick hat und dass Gott mich nie aus dem Blick verliert und dass Gott mich wieder berühren wird, wenn er mich lange nicht berührt hat. Das bedeutet Segen. Und das wünscht sich Jabez. Ihm reicht nicht das Ansehen seiner Mitmenschen. Er erbittet Segen. Das Zweite finde ich ungewöhnlich, aber großartig, eine spannende Bitte. Erweitere mein Gebiet. Was soll das bedeuten? Bevor ich das ein bisschen ausführe, eine kritische Vorbemerkung. Denn diese Worte haben einen fahlen Beigeschmack in der derzeitigen politischen Situation. Denn wir erleben einen russischen Aggressor, der genau das tut. Er will sein Gebiet erweitern und er achtet die Grenzen der Ukraine nicht, sondern latscht einfach drüber und nimmt sich mit Gewalt Raum. Er erweitert sein Gebiet. Er achtet nicht auf die Grenzen des anderen. Er achtet nicht auf die Grenzen der Ukraine. Es geht auf Kosten der Ukraine. Und es geht bei dieser Bitte, erweitere mein Gebiet, es geht um Grenzen, es geht um unseren Umgang mit Grenzen, aber um den Umgang mit unseren Grenzen. Die Grenzen anderer müssen immer akzeptiert werden. Wir dürfen niemals unseren Lebensraum erweitern auf Kosten der Grenzen anderer. Das lehrt uns die Geschichte ja grundsätzlich, aber gerade bei der Ukraine sehen wir das, wie sehr die Menschen leiden und sterben und darunter leiden, dass Russland einfach marschiert und Gebiete für sich beansprucht. Darum geht es nicht. Es geht um den Umgang mit unseren eigenen Grenzen in dieser Bitte und darüber möchte ich jetzt sprechen. Wie können wir mit unseren Grenzen umgehen? Ich weiß nicht, ob du Grenzen hast, vermutlich. Ja, ich kenne nicht so viele Menschen, die sagen würden, ja, ich habe gar keine Grenzen, bei mir läuft alles super. Aber wie ist das mit deinen Grenzen? Kommst du gut klar mit deinen Grenzen? Hast du sie integriert in dein Leben oder rebellierst du? Protestierst du gegen deine Grenzen? Rennst du dagegen an? Oder bist du an einem Status, wo du sagst, ja, kann ich eh nicht ändern? Oder hast du ein Ja zu deinen Grenzen? Ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil doch viele Menschen Grenzen erleben. Ich finde, es gibt hier zwei Perspektiven, die ich kurz aufzeigen möchte, die beide ihre Berechtigung haben. Das erste ist, manche Grenzen werden wir nicht los, manche Grenzen sind uns auferlegt und manchmal erleben Menschen ihre Grenzen als Gabe Gottes oder als Zumutung Gottes. Ich denke an Paulus, eine bekannte Geschichte, 2. Korinther 12. Paulus hatte irgendein Problem, ein gesundheitliches Problem, man weiß nicht genau was, spielt auch keine große Rolle. Die Ausleger sagen schon, dass es irgendwas vermutlich mit dem Kopf zu tun hat. Es könnte ein Augenleiden sein oder Epilepsie oder Migräne oder Depression. Auf jeden Fall hatte er eine ernsthafte Behinderung, die ihn davon abhielt, noch effektiver als Missionar tätig zu sein, als Theologe tätig zu sein. Er war behindert in einer ganz bestimmten Weise. Und er sagt im 2. Korintherbrief, das ist ja, es ist der Satan irgendwie, der mich da angeht. Ein Pfahl im Fleisch, der Engel des Teufels hat mich geschlagen. Und dann erlebt er aber nicht, dass Gott ihn heilt. Er erlebt gerade nicht, dass Gott diese Last wegnimmt, sondern er erlebt eine Zumutung, zwar einen Zuspruch, aber der eine Zumutung ist. Nämlich Jesus sagt, Paulus, meine Gnade reicht. Meine Gnade für dich reicht und meine Gnade kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. So nach dem Motto, gib dich damit ab mit dieser Grenze. Ich werde sie dir nicht nehmen. Eine Zumutung Gottes an Paulus. Ich weiß nicht, wie lange Paulus gebraucht hat, um das wirklich zu integrieren. Er ist dann sehr übermütig und sagt, ja, ich will mich rühmen meiner Schwachheit und so. Das finde ich schon sehr vollmundig. So kann ich nicht reden. Aber es gibt solche Grenzen, die werden wir nicht los. Und da ist die Frage, finde ich Frieden für meine Grenzen? Es gibt Psalm 147, da heißt es, du schenkst meinen Grenzen Frieden. Und da wünsche ich euch, dass ihr sagen könnt, ja, ich finde ein Ja zu meinen Grenzen. Ich kann diese gegebenen Grenzen, die ich nicht loswerde, da möchte ich Frieden mit haben, da möchte ich ein Ja zu finden. Ich möchte sie integrieren in mein Leben, ich möchte sie annehmen und mit diesen Grenzen leben. Das gelingt dann besser, wenn man sich auf sein Potenzial konzentriert. Wenn man sieht, was für Stärken man hat. Man hat ja nicht nur Grenzen, man hat viele Möglichkeiten. Ja? Man hat Dinge, die man tun kann. Und es läuft ja nicht alles schlecht. Und wenn man auf das Positive schaut, auf das Gute, auf den Raum, den man hat, dann kommt man vielleicht dazu zu sagen, ja, ich sage ein Ja zu dieser Grenze, zumindest zu dieser Grenze, wie sie jetzt ist. Es gibt aber noch das zweite Modell, die zweite Perspektive, und die ist anders. Es gibt Grenzen, die sind destruktiv, die sind Blockaden. Ja, es gibt Grenzen, zum Beispiel durch unsere Prägung, dass wir Charaktereigenschaften mitbekommen haben, die einfach destruktiv sind. Ich sprach eben schon mal vom Jähzorn. Ne? Da kann man nicht sagen, ja, ich bin jähzornig, das ist halt meine Grenze, müsst ihr mit leben. Sondern da ist es wichtig, dass man auch an sich arbeitet. Dass man bittet, Gott, erweitere meine Grenzen, erweitere mein Gebiet. Hilf mir, dass ich meine Grenzen verändern kann. Dass ich positiven Raum einnehmen kann. Und dass ich mich nicht von diesen Grenzen dauerhaft begrenzen lasse. Dass sie nicht dauerhaft eine Last für mich sind. Das können, wie gesagt, Charaktereigenschaften sein oder auch manch anderes. Sondern Verletzungen, Prägungen, ja. Da ist mir auch Psalm 18 eingefallen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Manche Grenzen wollen ausgehalten werden und manche wollen auch. Bei manchen ist Protest wichtig. Und zu beten, erweitere mein Gebiet, lass mich darüber hinausgehen. Ja, was denn nun, Thorsten? Annehmen oder Protest? Integration oder dagegen angehen? Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt beides. Ich schätze das Buch Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer sehr. Das ist eine Sammlung von Texten. Und in diesem Titel Widerstand und Ergebung drückt sich genau das aus, der unterschiedliche Umgang mit Grenzen. Ja, manchmal ist Widerstand dran, manchmal ist das Jabesgebet dran, das über die Mauern springen und die Grenzen erweitern wollen. Und manchmal ist es aber auch dran, Ergebung, zu sagen, so ist es jetzt. Und ich will Ja dazu sagen, ich will ein Ja dazu finden, ich will meinen Frieden machen, so wie es ist. Widerstand und Ergebung. Und man kann nicht sagen, heute so, morgen so. Da braucht es Weisheit und da braucht es Rat und da braucht es Gebet und da braucht es Gespräch auch mit guten Freunden. Was ist jetzt dran mit meinen Grenzen? Und schließlich noch drittens, sei mit mir. dass mich kein Übel bekümmere. Auch das ist von der Formulierung her sehr interessant. Hier betet er an gegen den Kummer. Und ich habe ja eben schon gesagt, am Anfang des Textes, am Anfang seines Lebens steht schon der Kummer. Ja? Die Mutter sagt, ich habe dich mit Kummer geboren. Und jetzt sagt er, Gott gib mir, dass Übel mich nicht bekümmert. Er hat zu tun mit seiner Biografie, er hat zu tun mit dem Minus vor seiner Klammer. Er hat zu tun mit dieser Prägung, er hat zu tun mit diesen Lasten, die ihn belasten. Und was ich hier so schön finde, ist, er sagt nicht, sei mit mir und verschone mich vor Übel, sei mit mir und verschone mich vor Krisen. Jabes ist realistisch. Jabes weiß nicht, es gibt Krisen, es gibt Übel, es gibt Nöte, es gibt tiefe Täler. Und auch wir als Christen wissen das doch. Natürlich können wir auch beten, Gott bewahre mich vor Übel und vor Krisen und vor tiefen Tälern. Aber wir wissen doch, dass auch wir als Christen das erleben müssen. Wegstrecken, auf die wir verzichten wollen, die wir nicht einordnen können. Aber er betet darum, sei mit mir, dass dieses Übel, was da ist, dass es mich nicht bekümmert, dass es mich nicht runterzieht, dass es mich nicht kaputt macht, dass es mich nicht zerstört. Sorge dafür, dass ich mit dem Übel umgehen kann. Und das finde ich eine große Freiheit, weil es zeigt mir den Realismus dieses Gebetes. Übel gibt es, Krisen gibt es. Vielleicht bei dir, vielleicht bei mir, mal mehr, mal weniger. Ich komme zum Schluss. Dieses von Wolfgang Tarrach vorgelesenes langweiliges Geschlechtsregister hat es in sich. Eine Perle, ein Gebet. Es geht hier um unsere Grenzen. Es geht hier um Segen. Und es geht hier um einen Gott mitten in unserem Leben, egal was vor unserer Klammer steht, ein Plus, ein Minus, was auch immer. Gott geht definitiv mit und er schaut auch auf dein Leben mit Augen der Liebe und der Güte und der Freundlichkeit. Amen.